Der Bibeltext, über den ich heute Morgen sprechen möchte, steht im Buch Josua im Kapitel 24. Ich möchte nicht das ganze Kapitel vorlesen, aber zumindest einen Teil davon vorlesen. Da heißt es: Josua rief alle Stämme Israels zu einer Versammlung nach Sichem. Er ließ alle Ältesten, Oberhäupter, Richter und Aufseher kommen, und sie stellten sich vor Gott auf. Dann sagte Josua zum ganzen Volk: So spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphratstromes und verehrten fremde Götter. Das ging so bis zu Terach, dem Vater Abrahams und Nahors. Und dann folgt so ein geschichtlicher Abriss, und Josua erinnert das Volk nochmal daran, wie Gott Israel geführt hat, durch all die Jahre hindurch, wie sie in Ägypten in die Sklaverei geraten sind, wie Gott sie da wieder herausgeholt hat. Und dann, ganz am Ende heißt es: Dann gab ich euch dieses Land, das Land, das Gott dem Volk Israel schon vor langer Zeit versprochen hatte, dann gab ich euch dieses Land, um das ihr euch nicht gemüht habt, und seine Städte, die ihr nicht gebaut habt. Ihr wohnt darin und esst Trauben von Weinstöcken und Oliven von Bäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Darum nehmt nun den Herrn ernst und ehrt ihn, fuhr Josua fort. Dient ihm mit ganzer Treue. Trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben, und dient dem Herrn. Wenn ihr dazu nicht bereit seid, dann entscheidet euch heute, wem sonst ihr dienen wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren im Land jenseits des Euphrats verehrt haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich und meine ganze Hausgemeinschaft sind entschlossen, dem Herrn zu dienen. Das Volk antwortete: Wie kämen wir dazu, den Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen? Der Herr, unser Gott, hat unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt, und wir kennen all die staunenerregenden Wundertaten, die er dabei vollbracht hat. Auf dem ganzen Weg hierher, quer durch das Gebiet fremder Völker, hat er uns beschützt. Vor uns her hat er alle Völker vertrieben, auch die Amoriter, die früher hier wohnten. Darum wollen wir dem Herrn dienen. Er allein ist unser Gott. Aber Josua sagte zu ihnen: Stellt euch das nicht so leicht vor, dem Herrn zu dienen. Denn er ist ein Gott, der durch und durch heilig ist. Ein Gott, der leidenschaftlich liebt und von euch ungeteilte Liebe erwartet. Er wird es euch nicht verzeihen, wenn ihr ihm nicht treu bleibt. Wenn ihr ihn verlasst und anderen Göttern folgt, werdet ihr ihn ganz anders kennenlernen. Er wird euch nicht mehr Gutes erweisen wie bisher, sondern Böses, und wird euch völlig vernichten. Aber das Volk antwortete: Doch, wir wollen dem Herrn dienen. Da sagte Josua: Ihr seid Zeugen gegen euch selbst, dass ihr euch für den Herrn entschieden habt und ihm dienen wollt. So ist es, sagten sie. Dann schafft die fremden Götter fort, die ihr noch bei euch habt, sagte Josua. Wendet euch mit ganzem Herzen zum Herrn, dem Gott Israels. Das Volk antwortete: Wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und auf seine Weisungen hören. So verpflichtete Josua an diesem Tag in Sichem die Israeliten zum Gehorsam gegen den Herrn und legte ihnen die Gebote und Rechtsordnungen vor, nach denen sie leben sollten. Er schrieb alles in das Gesetzbuch Gottes. Dann nahm er einen großen Stein und stellte ihn dort unter der Eiche beim Heiligtum des Herrn auf. Seht diesen Stein, sagte er zum Volk. Er steht da als Zeuge gegen uns, denn er hat alles gehört, was der Herr heute zu uns gesprochen hat. Er soll euch an alles erinnern, damit ihr eurem Gott nicht untreu werdet. Josua entließ das Volk, und jeder kehrte auf seinen Erbbesitz zurück. Soweit der Bibeltext. Wir alle müssen ja in unserem Leben immer wieder Entscheidungen treffen. Es gibt die vielen unzähligen Alltagsentscheidungen, die wir eher aus dem Bauch herausfällen und über die wir oft gar nicht so richtig nachdenken. Sei es am Frühstückstisch, sei es im Supermarkt. Wir haben häufig so viele Wahlmöglichkeiten und wir treffen einfach Entscheidungen. Und dann gibt es aber auch die großen Entscheidungen, mit denen wir uns sehr ausführlich beschäftigen, wo wir Vor- und Nachteile abwägen, wo wir uns mit guten Freunden beraten, vielleicht wenn es um die Berufswahl geht, um die Wahl des Wohnortes, um den Kauf eines Hauses. Das sind Dinge, die wollen gut überlegt sein. Auch in unserem Bibeltext hier geht es um eine Entscheidung. Josua stellt das Volk Israel vor eine Entscheidung und das ist ihm so wichtig, dass er weder Kosten noch Mühen scheut, eine ziemlich große Volksversammlung einzuberufen. Und dann kommen die Leute und Josua stellt sich vor sie und dann haben wir gelesen, dass er zu ihnen sagt: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm in Aufrichtigkeit und Treue und tut die Götter weg, denen eure Väter in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Ist es aber übel in euren Augen, dem Herrn zu dienen, dann erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Entweder den Göttern, denen eure Väter gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt wohnt. Josua legt den Leuten drei Alternativen vor. Alternative 1, ihr könnt dem Gott Israels dienen, dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Alternative 2, ihr könnt den Göttern der Urzeit dienen, die eure Vorväter noch, eure Vorfahren noch verehrt haben. Alternative 3, ihr könnt den Göttern der Amoriter dienen, also den Göttern, die in dem Land angebetet wurden, in dem sie jetzt leben. Diese Alternativen, die letzten beiden, sind uns vielleicht heute nicht mehr so geläufig. Vielleicht würden wir eher an Buddha denken oder an Allah. Aber ich denke, es geht gar nicht nur um solche Götter, die wir mit so einem einfachen Namen versehen können. Luther hat mal gesagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Und wenn wir uns diesen Satz vor Augen führen, dann tauchen auf einmal ganz andere Namen für Götter auf, die uns vielleicht dann doch wieder sehr vertraut sind. Dann können solche Götter vielleicht Geld und Besitz heißen, Karriere, Macht und Einfluss. So ein Gott kann vielleicht auch Genuss heißen. Und manchmal tragen diese Götter vielleicht sogar die Namen bestimmter Menschen, an die wir uns irgendwie auf eine ungute Art und Weise hängen und binden. Aber warum zieht Josua hier überhaupt so enge Grenzen zwischen den Möglichkeiten? Wäre es nicht vernünftig, wenn die Israeliten sich zumindest so ein bisschen auf die Kultur des Landes einlassen, in dem sie jetzt gerade leben? Wenn sie sich zumindest ein bisschen mit der Religion der Amoriter beschäftigen? Sie können sich doch vielleicht darauf einlassen, ohne den Gott Israels völlig zu verwerfen. Nein, so einen Mittelweg, den gibt es einfach nicht. Wir lesen schon in den Büchern Mose folgende Sätze, die Gott gesagt hat. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und an anderer Stelle, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Wir können uns nicht gleichermaßen auf zwei verschiedene Ziele ausrichten. Das ist völlig unmöglich. Und auch Jesus lässt keinen Zweifel daran, dass unser Herz unteilbar ist. Er sagt einmal, niemand kann zwei Herren zugleich dienen. Er wird den einen vernachlässigen und den anderen bevorzugen. Er wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ihr könnt nicht beiden zugleich dienen, Gott und dem Geld. Jesus spricht hier an dieser Stelle ausdrücklich vom Geld, aber auch da können wir wieder alles einsetzen, woran wir vielleicht unser Herz hängen. Josua hat seine Wahl getroffen aus diesen Alternativen, die da sind. Er sagt es so: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist ein kurzer Satz. Josua macht nicht viele Worte, als er den Israeliten mitteilt, wie er sich entschieden hat. Aber ich habe beim Vorbereiten der Predigt gemerkt, jedes Wort in diesem Satz hat Gewicht. Und deswegen möchte ich diesen Satz gerne mal so Stück für Stück durchgehen. Wir können ihn ja mal so lesen. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Mit diesem Aber stellt Josua fest, dass er seine Entscheidung ein für alle Mal getroffen hat, dass die unverrückbar feststeht. Er hat diese Alternativen vorgelegt und erwartet die Antwort der anderen überhaupt nicht ab, sondern er macht klar, wie er sich entschieden hat. Er kümmert sich nicht darum, wie die anderen sich entscheiden werden, und selbst wenn sich alle anderen anders entscheiden sollten, für ihn steht es fest: Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Er will diese Wahl nicht mehr revidieren und nicht mehr ändern. Haben Sie schon mal eine Entscheidung getroffen, mit der Sie sich vielleicht irgendwie sogar ins Abseits manövriert haben, die als unpopulär galt? Bei Ihren Freunden, Nachbarn, Kollegen, vielleicht sogar in Ihrer Familie? Eine Entscheidung, die Sie irgendwie in eine Außenseiterrolle gebracht hat? Und wenn das so ist, würden Sie sich wieder so entscheiden? War es die Sache wert? Oder haben Sie das vielleicht hinterher bereut? Für Josua steht diese Entscheidung fest. Und wir lesen das von vielen anderen Personen in der Bibel. Ich habe gedacht an die drei Freunde von Daniel im babylonischen Exil. Dort wurde ein Gesetz erlassen, das es vorgeschrieben hat, sich vor einem Götterstandbild niederzuwerfen und dieses Götterbild anzubeten. Auf Weigerung stand die Todesstrafe. Und diese drei Freunde haben sich entschieden, diesem Gesetz nicht zu folgen, sondern dem Gott Israels treu zu bleiben. Das wird entdeckt, sie werden angeklagt und sie werden vor den König Nebukadnezar geführt. Und dann bekommen sie eine allerletzte Chance, das nochmal zu revidieren und doch noch einzulenken. Aber sie nutzen diese Chance nicht. Stattdessen antworten sie dem König: Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Was ist das für ein Aber, was diese drei Freunde da dem König entgegensetzen, das selbst vor der Todesstrafe nicht zurückschreckt? Das ist für uns hier in Deutschland derzeit schwer vorstellbar. Und ich vermute mal, dass niemand von uns bisher in so eine Situation gekommen ist, wo es wirklich ums Äußerste ging. In anderen Ländern ist das gang und gäbe. In anderen Ländern werden wirklich Christen um ihres Glaubens willen verfolgt und getötet. Und wundern sollte uns das eigentlich nicht. Jesus hat das schon an vielen Stellen angekündigt, dass das so kommen würde. Und wir sollten dankbar sein, dass bei uns hier im positiven Sinne dieser Ausnahmezustand herrscht und dass wir einfach hier zusammenkommen können und gemeinsam Gottesdienst feiern können, ohne dass uns irgendjemand daran hindert. Und auch Jesus hat das ja schon am eigenen Leib erlebt. Und er kann es verstehen, wie das ist, so ein Aber dagegen setzen zu müssen. Er ist diesen Weg konsequent zu Ende gegangen, bis zum Tod am Kreuz. Und auch für ihn war das nicht einfach eine Leichtigkeit, sondern er musste sich durchringen zu diesem Weg. Er musste sich durchringen, bis er schließlich beten konnte: Mein Vater, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus, die drei Freunde von Daniel und Josua, das sind ein paar Beispiele aus der Bibel von Menschen, die so ein Aber in ihrem Leben ausgesprochen haben, die ihre Entscheidung festgemacht haben: Wir wollen dem Gott Israels treu sein. Es gibt viele weitere Beispiele aus der Bibel, aber das mag an dieser Stelle genügen. Gehen wir in dem Satz, den Josua ausspricht, mal zwei Worte weiter. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. In der Übersetzung, die ich vorhin verwendet habe, war da von der Hausgemeinschaft die Rede. Und tatsächlich meint dieser Ausdruck mein Haus zunächst mal die Familie, die Angehörigen. Ich habe mich gefragt, ob alle Familienangehörigen von Josua diese Entscheidung so mitgetragen haben. Oder war es vielleicht eher so, dass es in der damaligen Zeit noch unüblich war, dass jeder seine eigene Entscheidung treffen durfte? Dass Josua als Familienoberhaupt das einfach so festgelegt hat: Wir als Familie wollen das so tun. Unseren modernen Begriff einer individuellen Persönlichkeit gab es damals ja in der Form noch nicht. Und ich kenne viele Leute, die das von Herzen gerne so sagen würden: Ich und meine ganze Familie wollen dem Herrn dienen, und die sehr darunter leiden, dass das in ihrer Familie so nicht zutrifft. Die vielleicht schon jahrelang dafür beten, dass Familienangehörige den Weg zu Jesus finden. Eine Selbstverständlichkeit ist es also ganz und gar nicht, wenn jemand das so sagen kann: Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wir wissen nicht, wie das genau in der Familie von Josua aussah. Und deswegen ist es müßig, da jetzt drüber zu spekulieren. Viel spannender für uns wird es, wenn wir uns anschauen, was in diesem Ausdruck mein Haus noch drin steckt. Damit ist nämlich im Hebräischen nicht nur die Familie gemeint, sondern auch der gesamte Besitz einer Familie. Und jetzt wird es, denke ich, für uns konkreter. Diese Entscheidung, Gott dienen, ihm treu sein zu wollen, die macht auch vor unserem Geldbeutel nicht Halt. Und wir müssen uns fragen lassen, ob wir mit unserem Geld, mit unserem Besitz so umgehen, wie es Gott gefällt. Ob wir damit so umgehen, wie Jesus das tun würde und wie er es von uns erwartet. Und ich möchte den Gedanken sogar noch ein bisschen weiterspinnen. Wenn wir auch unseren materiellen Besitz mit hineinnehmen in diese Entscheidung für Gott, sollten wir dann nicht uns selber komplett mit reinnehmen, mit all dem, was wir sind und haben, auch mit unserer Zeit? Ich möchte uns fragen: Gehen wir mit unserer Zeit so um, dass es Gott ehrt? Verwenden wir unsere Zeit so, wie Jesus sie an unserer Stelle verwendet hätte? Vielleicht haben Sie es auch schon erlebt, dass Sie mal einen Menschen getroffen haben und dieser Mensch hat Ihre Zeit gebraucht. Vielleicht eine verwitwete Person in der Nachbarschaft. Und Sie hatten gerade ganz anderes vor. Der Abend war eigentlich verplant und dann entspinnt sich doch ein Gespräch. Und Sie haben einfach Zeit investiert, so wie es Gott gefällt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Merken Sie, Josua nimmt den Mund nicht zu voll. Er formuliert eine Absichtserklärung. Ich will dem Herrn dienen. Er behauptet hier nicht den anderen gegenüber, dass ihm das immer und unter allen Umständen gelingen wird. Josua ist mittlerweile schon recht alt. Das, was wir hier über ihn lesen, spielt sich kurz vor seinem Tod ab. Und er weiß inzwischen, dass auch er in seinem Leben sehr, sehr viele Fehler gemacht hat. Dass er manchmal nicht nach Gottes Willen gefragt hat und manchmal nicht so gelebt hat, wie es Gott gefällt. Im Josua-Buch in Kapitel 9 finden wir mal so einen Bericht darüber, über so einen Fehler. Da hat Josua sich vom Volk der Gibeoniter über den Tisch ziehen lassen, überlisten lassen. Und das lag nicht nur daran, dass Josua vielleicht ziemlich leichtgläubig war an dieser Stelle, sondern es wird uns auch berichtet, dass Josua es versäumt hat, in dieser Situation Gott zu fragen, was er davon hält. Und dann hat er eine vertragliche Zusicherung an dieses Volk gemacht, die so nie in Gottes Sinn war. Ich denke, dass solche Fehler Josua trotz aller Erfolge, die er verzeichnen kann, vor Stolz und Hochmut bewahrt haben. Inzwischen kann er sich realistisch einschätzen. Auch er steht weiterhin in der Gefahr, anderen Göttern zu dienen. Aber das hält ihn nicht davon ab, zumindest seinen Willen zu bekunden, dass er dem Gott Israels dienen will. Und zum Glauben gehört eben immer dieser feste Wille dazu. Die Wörter glauben und geloben oder auch verloben hängen auch sprachlich eng zusammen. Und das kommt nicht von ungefähr. Zum Glauben gehört immer dieses Gelöbnis der Treue. Und so ein Gelöbnis hat insbesondere dann Gewicht, wenn wir es nicht im stillen Kämmerlein für uns alleine aussprechen vor Gott, sondern wenn wir es auch vor anderen Menschen aussprechen. Deswegen geht es hier an der Stelle, als Josua diesen Satz ausspricht, um viel mehr als darum, dass er das Volk Israel nur über seine Entscheidung informieren möchte. Er macht sich daran fest und er hat eine ganze Reihe von Zeugen, die das gehört haben, dass er diese Absichtserklärung vor Gott ausgesprochen hat. So ein öffentliches Bekenntnis hilft uns immer, gegen eine Entscheidung nicht so einfach wieder zurückzugehen. Das erleben wir zum Beispiel auch in der Taufe. Das ist ein Aspekt der Taufe, dass ein Mensch bekennt, ich möchte zu Jesus gehören, ich möchte ihm nachfolgen und deswegen geschehen diese Taufen öffentlich, damit jeder das sehen kann und damit es viele Zeugen gibt, die das auch später sagen können. Ja, du hast dich damals so entschieden, ich war dabei. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wer ist dieser Gott, von dem Josua hier redet? Wer ist dieser Gott Israels? Wer ist der Gott, der durch ein einziges Wort das ganze Universum in die Existenz rufen konnte? Wer ist dieser Gott, der in seiner unbegreiflichen Liebe seinen einzigen Sohn geopfert hat für uns? Ich habe gemerkt, es ist ganz schwierig, hier in wenigen Sätzen in einer Predigt diesen Gott zu beschreiben. Und als ich das gemerkt habe, habe ich einfach einen Rückzieher gemacht und gesagt, ich will das gar nicht erst versuchen. Es gibt viele Leute, die das sehr viel besser ausdrücken können als ich. Es gibt viele Leute, die Lieder darüber geschrieben haben, mit denen wir diesen Gott anbeten können. Und deswegen möchte ich es jetzt den Musikern überlassen, dass sie uns auf ihre Weise in die Gegenwart dieses Gottes führen. Und ich möchte sie einladen, durch die Lieder hindurch oder vielleicht auch in der Stille diesem Gott zu begegnen und es ganz neu auf sich wirken zu lassen, wer dieser Gott ist, von dem wir hier eigentlich reden. Wir haben uns gerade so ein paar Eigenschaften Gottes ins Gedächtnis gerufen und ihn dafür angebetet, ihm dafür gedankt. Wir haben gesungen von seiner Größe, von seiner Allmacht, davon, dass wir seine Wege manchmal gar nicht verstehen können, weil sie einfach zu hoch sind für unseren Verstand. Aber wir haben ihn auch angebetet als den Gott, der mit uns ist, der unser Ratgeber ist, der beste Ratgeber, den wir uns jemals vorstellen und wünschen könnten. Und vielleicht ist es gut, dass wir uns erst, nachdem wir uns das nochmal so ins Gedächtnis gerufen haben, zu dem letzten Wort des Satzes kommen, den Josua hier ausspricht. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Dienen, das ist ein Wort, das ich per se nicht so unbedingt mag. Ich lasse mich viel lieber bedienen. In einem guten Restaurant zum Beispiel schätze ich eine freundliche, nette Bedienung und dass ich das Essen einfach genießen kann und das Ambiente. Wenn ich selber dienen muss, dann klingt das nach Arbeit, Schweiß und Mühe und Anstrengung. Und das mag ich nicht immer. Aber wenn wir das nur so interpretieren, dann missverstehen wir, glaube ich, was Josua hier sagt. Er meint nämlich gar nicht einen bestimmten Dienst oder Dienstbereich, wie vielleicht in dieser Gemeinde die Wartung des Gemeindezentrums, den Technikdienst oder Beamerdienst. Wenn wir es nur darauf beschränken würden, würde das viel zu kurz greifen. Josua meint auch nicht den kultischen Tempeldienst, den es damals gab, den Dienst am Opferaltar. Nein, das Wort dienen, was hier im hebräischen Grundtext steht, wird im Alten Testament sehr häufig für die Arbeit von Sklaven gebraucht. Sklaven haben zu tun, was ihr Herr ihnen sagt. Sie können sich auch nicht auf irgendein Arbeitszeitgesetz berufen, das irgendwie eine Höchstgrenze festlegt für den Dienst. Sie müssen immer und komplett mit allem, was sie sind, für diesen Dienst zur Verfügung stehen. Sie müssen ihre eigenen Bedürfnisse komplett hinter die Bedürfnisse ihres Herrn zurückstellen. Aber wenn das gemeint ist, ist es dann nicht noch viel schlimmer und dramatischer als die Tatsache, dass es nur um einen bestimmten Dienst hier vielleicht in der Gemeinde geht? Warum will Josua sich dann auf so etwas verpflichten, wenn er genauso gut frei sein könnte? Warum will er freiwillig in so einen Sklavendienst eintreten? Letztendlich, mit anderen Worten formuliert, sagte er genau das: Ich will ein Sklave des Herrn sein. Ich denke, das können wir nur dann verstehen, wenn wir uns mal klar machen, dass wir Menschen zwangsläufig in irgendeinem Sklavendienst stehen. Wir können gar nicht frei sein. Wir können gar nicht unser eigener Herr sein. An dieser Tatsache lässt die Bibel überhaupt keinen Zweifel. Im Neuen Testament wird es vielleicht ein bisschen deutlicher noch ausgedrückt als im Alten Testament. Im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, ist die Rede davon, dass wir entweder Sklave der Sünde sind, wenn wir ohne Gott leben, oder dass wir ein Sklave Jesu Christi sind. So bezeichnet Paulus sich oft. Wenn wir ohne Gott leben wollen, wenn wir sagen, dass interessiert mich nicht, was Gott für mein Leben möchte, dann sind wir in diese Trennung von Gott verstrickt. Dann können wir auch nicht mehr frei handeln. Dann sind wir in die Sünde verstrickt. Die Alternative dazu ist es, dass wir uns an Jesus binden und dass wir sagen, er soll mein Herr sein. Die Frage ist also nicht, ob wir jemandem dienen wollen. Die Frage ist nur, wem wir dienen wollen. Welchem Gott wollen wir dienen? Josua hat sich entschieden, er möchte sich komplett auf den Gott Israels ausrichten. Er möchte die Ziele dieses Gottes zu seinen eigenen Zielen machen und so leben. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist sein Credo, das er hier ausspricht. Josua hat seinen Glauben bekannt, ungeachtet dessen, was die anderen darüber denken, ungeachtet dessen, wie sie sich entscheiden würden. Aber jetzt fordert er auch die anderen auf, Position zu beziehen. Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Diese Aufforderung steht klar im Raum und wir haben es vorhin gehört. Die Antwort des Volkes ist ebenso klar. Wie kämen wir dazu, den Herrn zu verlassen und anderen Göttern zu dienen? Der Herr, unser Gott, hat unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt. Wir kennen all die staunenerregenden Wundertaten, die er dabei vollbracht hat. Darum wollen wir dem Herrn dienen. Er allein ist unser Gott. Eigentlich müsste Josua jetzt überglücklich sein, oder? Er steht nicht mehr alleine da mit seiner Entscheidung. Die anderen haben eingestimmt in sein Glaubensbekenntnis. Aber stattdessen geschieht was ganz Merkwürdiges. Und man könnte sich fragen, Josua, ist eigentlich noch alles in Ordnung bei dir? Er sagt einfach, ihr könnt dem Herrn nicht dienen. Was soll jetzt das? Das ist ja nicht die feine englische Art, erst drei Alternativen vorzulegen. Dann entscheidet sich jemand und dann zieht man genau die Alternative wieder zurück, für die derjenige sich entschieden hat. Genau das scheint ja hier zu passieren. Josua legt drei Möglichkeiten vor, das Volk Israel entscheidet sich und dann sagt er, nee, Freunde, das geht gar nicht. Alternative eins ist nicht. Warum macht Josua das? Ist er der Meinung, dass sich das Volk Israel irgendwie durch das Verhalten disqualifiziert hat? Sind sie vielleicht zu ungebildet? Warum können sie diesem Gott nicht dienen, wenn er es doch kann, wenn er sich doch so entschieden hat? Schauen wir uns mal die Begründung an, die Josua liefert. Ihr könnt dem Herrn nicht dienen, denn er ist ein heiliger Gott, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er wird euer Vergehen und eure Sünden nicht vergeben. Verlasst ihr den Herrn und dient fremden Göttern, dann wird er sich wenden und euch Böses antun und euch vernichten, nachdem er euch Gutes getan hat. Josua stellt hier also nicht ein konkretes Unvermögen des Volkes in den Vordergrund, sondern zu seiner Begründung zieht er zwei Eigenschaften Gottes heran, dass Gott heilig ist und dass Gott eifersüchtig ist. Und damit spricht Josua mit diesem Satz, ihr könnt dem Herrn nicht dienen, eine ganz tiefe Wahrheit aus. Eigentlich ist kein Mensch dazu in der Lage, Gott zu dienen. Sich so auf ihn auszurichten, wie es eigentlich gut wäre für uns als Menschen. Eigentlich ist es unmöglich, Gott zu dienen. Und dennoch, bei Gott ist auch das Unmögliche möglich. Spürt ihr die Spannung, die hier in diesem Satz drin liegt, ihr könnt Gott nicht dienen? Wenn alles an unserem Willen läge, Gott zu dienen, dann könnten wir, glaube ich, einpacken. Dann könnten wir von vornherein sagen, das schaffen wir nie und nimmer. Wenn das nicht stimmen würde, dass Gott selbst dann noch treu ist, wenn wir untreu sind, dann könnten wir gleich einpacken. Und dennoch spielt unser Wille eine Rolle. Dennoch nimmt Gott unseren Willen und unsere Entscheidung ernst. Wir sehen das in der Offenbarung, als er einer Gemeinde mal ausrichten lässt, ihr seid weder warm noch kalt, wenn ihr wenigstens eins von beiden wärt. Aber ihr seid weder warm noch kalt, ihr seid lauwarm. Darum werde ich euch aus meinem Mund ausspucken. Das sind sehr harte Worte und sie deuten an, dass Gott von dieser Gemeinde eine neue Entscheidung erwartet, dass sie sich neu willentlich an ihm festmachen oder es ganz sein lassen. Das Volk bleibt aber dabei. Sie entgegnen Josua, wir wollen dem Herrn dienen. Aber es scheint fast so, als würde Josua auch diese zweite Beteuerung nicht so ganz ernst nehmen oder dieser Beteuerung nicht so ganz trauen. Und so tut er noch was. Er ruft das Volk zum Zeugen gegen sich selbst auf. Er sagt, ihr habt das alle gehört, dass ihr das gerade gesagt habt. Wir wollen dem Herrn dienen. Und ganz willig bestätigen sie das auch. Ja, wir sind Zeugen dessen, dass wir das gerade gesagt haben. Damit sollte sich Josua jetzt sich eigentlich zufrieden geben, oder? Aber er tut noch etwas. Er möchte das Volk beim Wort nehmen. Er möchte ihre Entscheidung ernst nehmen Und er möchte sicherstellen, dass es eine echte Entscheidung ist für Gott. Ich habe im Internet unter dem Stichwort Entscheidung folgenden Satz gefunden. Dem Entscheid folgt die Umsetzung oder zumindest der Versuch hierzu. Sonst handelt es sich nicht um einen Entscheid, sondern nur um eine Gedankensimulation. Ich dachte mir, wie wahr ist das doch? Und ich habe mir das klar gemacht am Beispiel einer Wanderung. Ich war vor einiger Zeit mit einem Freund in den Bergen und dann sind wir an einen Wegweiser gekommen, der so ähnlich aussah wie dieser. Und wir haben zunächst mal abgewogen, welcher Weg denn jetzt der schönere ist, der bessere, welchen wir uns zutrauen würden. Und das ging so ein Weilchen hin und her. Wir waren uns am Anfang nicht so ganz einig, welchen Weg wir gehen wollten. Und dann haben wir, das war sowieso gerade so eine Rast an diesem Wegweiser, dann haben wir also einige Zeit mit diesem Abwägen hin und her verbracht. Solange wir an diesem Wegweiser standen, konnten wir uns mühelos immer noch für links oder rechts entscheiden. Sobald wir uns dann endlich mal entschieden hatten und losgegangen waren, wäre es schon sehr viel mühsamer gewesen, wieder zurückzukehren und die andere Richtung einzuschlagen. Wenn wir erst mal eine Stunde, zwei Stunden gewandert waren auf diesem Weg, dann hätten wir das so leicht nicht wieder revidiert. Genau darum geht's, denke ich, Josua hier. Eine Entscheidung wird erst dann konkret, wenn wir konkrete Schritte gehen. Ich denke, das war Josua schon klar, lange bevor es Wikipedia gab. Er muss die Wahrheit dieses Satzes schon längst begriffen haben. Und nun fordert er das Volk Israel auf, nicht an diesem Wegweiser stehen zu bleiben, sondern ihrem Entschluss, konkrete Schritte folgen zu lassen. Und er sagt zu ihnen, so tut nun die fremden Götter weg, die unter euch sind, und neigt euer Herz zum Herrn, dem Gott Israels. Wir wissen nicht genau, an welchen Göttern das Volk Israel noch hängt, was da noch war und was Josua hier ganz genau meint. Und wir wissen auch nicht, ob sie dieser Aufforderung von Josua nachkommen. Sie antworten auf seine Aufforderung wieder, dem Herrn, unserem Gott, wollen wir dienen und auf seine Stimme wollen wir hören. Wir wissen nicht, ob es über diese Beteuerung hinausgeht oder ob sie das nun wirklich tatsächlich umsetzen. Ist es ihnen klar geworden, dass Gott sich vor allem anderen danach sehnt, dass sie seine Liebe erwidern? Ist ihnen wirklich klar geworden, dass Gott eifersüchtig ist wie ein betrogener Ehepartner, wenn sie mit anderen Göttern anbändeln? Kann Josua also der Entscheidung dieses Volkes wirklich trauen? Steht Josua nicht zu, das zu beurteilen? Ich denke, er hat von seiner Seite aus alles versucht, was möglich war, so als Mittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Und so nimmt er sie nun beim Wort, das sie mehrfach beteuert haben, und er schließt einen Bund zwischen Gott und dem gesamten Volk, und er dokumentiert diesen erneuerten Bund auch auf einem Gedenkstein, den er aufrichtet. Wo finden wir uns in diesem Geschehen wieder? Wir alle haben in unserem Leben fremden Göttern gedient. Und solange wir leben, stehen wir immer wieder in der Gefahr, unser Herz an andere Götter zu hängen, wie auch immer sie heißen mögen. Ich denke, jeder von uns kennt die besonderen Gefährdungen, die uns immer wieder begegnen. Aber, und das ist der frohe Teil der Botschaft der Bibel, Gott ist größer als unser Versagen. Und so wie Josua das hier tut, so dürfen wir uns auch immer wieder ganz neu dafür entscheiden, Gott zu folgen. Wenn wir gemerkt haben, irgendwas ist schiefgelaufen, dann können wir umkehren, dann können wir Buße tun, so wie wir es am Anfang gehört haben, und sagen, das war ein Fehler, das war verkehrt, es tut mir leid, Herr, aber ich möchte ab heute neu dir folgen. Wir können uns immer wieder neu entscheiden, ganz diesem Gott zu vertrauen, von dem wir vorhin gesungen haben. Wenn wir das tun, dann denke ich, werden wir das erleben, dass Gott uns ein wirklich erfülltes Leben schenkt. ein Leben im Überfluss. Dem Entscheid folgt dessen Umsetzung. Vielleicht haben Sie für sich gemerkt, dass das heute für Sie dran ist. Vielleicht zum ersten Mal, dass sozusagen, Herr, ich will dir folgen, ich will mein Leben auf dich ausrichten. Oder vielleicht ganz neu, weil Sie gemerkt haben, dass Sie an der einen oder anderen Stelle Gott untreu geworden sind und eigenen Zielen gefolgt sind. Wenn Sie das merken, dass das heute für Sie zutrifft, möchte ich Sie ganz herzlich einladen, es nicht bei einer Gedankensimulation zu belassen, sondern es konkret werden zu lassen. Eine Möglichkeit dazu ist, in das nächste Lied von ganzem Herzen einzustimmen. Da heißt es, über alle Welt bist du der Herr. Das gilt eh. Aber regier du auch in mir. Regier in meinem Herzen. Ich will mich dir wirklich hingeben, ich will deinen Zielen folgen, Herr. Eine andere Möglichkeit ist es, dass Sie nachher mit anderen ins Gespräch kommen und ihnen von dieser Entscheidung mitteilen, um sie festzumachen, um auch vor anderen Menschen so ein Gelöbnis abzulegen. Ich denke, eine gute Möglichkeit ist es, das auch im Hauskreis zu tun und den Leuten in ihrem Hauskreis zu erzählen, so habe ich mich am Sonntag nach der Predigt entschieden. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, setzen Sie das um, was Gott Ihnen heute gezeigt hat.